Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Aktuelle Musik von Felix Kummer. Seit 10 Jahren ist der gebürtige Chemnitzer Kopf der Indie-Rock-Band Kraftklub. Auf den großen Festivalbühnen in Deutschland ist diese Band zu Hause. Im letzten Jahr haben Kummer und Kraftklub mit anderen Bands und Künstlern in kürzester Zeit das Solidaritätskonzert Wir sind mehr in Chemnitz auf die Beine gestellt. Letzten Freitag nun ist das erste Soloalbum von Felix Kummer unter eigenem Namen erschienen. Der Titel lautet Kiox. Und da klingt Felix Kummer anders als bei Kraftklub. Sein Sound ist härter und düsterer. Dazu rappt der 30-Jährige. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Sie haben das Album Kiox nach dem ehemaligen Plattenladen Ihres Vaters in Chemnitz benannt. Was war das für ein Ort und welche Bedeutung hat er für Sie?
Das war ein schöner Ort. Das war ein Ort voller Chaos, ein Ort voller Musik in allererster Linie. Es war so ein altes, man würde es jetzt Independent-Kaufhaus nennen quasi, in so einem Hinterhof, Backstein-Klinkerbau. Und unten war ein Bereich, wo Secondhand-Kleidung verkauft wurde. Und oben war halt das Reich meines Vaters, wo Schallplatten, CDs so verkauft wurden, Kassetten. Das war noch die goldene Zeit der physischen Tonträgerindustrie sozusagen.
In den 90ern?
Genau. Und mein Bruder und ich als kleine Stöpsel sind da rumgeflitzt. Und war natürlich immer super interessant, was da für Leute kamen und so. Und war immer was los. Das war schön. Und es war so der Ort, wo ich zum ersten Mal mit Musik so richtig in Berührung gekommen bin, als so, dass da Musik steht und das was Besonderes ist, dass da Leute hinkommen und das haben wollen und so, dass da irgendwie so Musik zum Anfassen auch, dass das sowas ist, so ein Ding.
Das muss auch eine Insel des Glücks auf eine Art und Weise dann für Sie gewesen sein in Ihrer Kindheit, auch Independent Kaufhaus in Chemnitz in den 90ern, kurz nach der Wende, unüblich, würde ich sagen.
Mir fehlt ja der Vergleich sozusagen. Ja. Ich war da ja irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt, da denkt man ja nicht großartig drüber nach, wie das jetzt so anderswo aussieht oder so. Also für mich war auch Chemnitz der 90er Jahre ein schöner Ort. Ein Ort, ich habe so ganz zentrale Kindheitserinnerung, dass man quasi ich lebte in so einem Altbauviertel. Was ja quasi zu DDR-Zeiten war, das ja quasi das Viertel der Abgehängten. Da war so ein Klo auf halber Treppe und man musste mit Ofenheizung, man musste mit Kohle heizen. Mhm. Während quasi im Neubaublock, da war die Fernheizung, alles war irgendwie schön und modern und so. Und dementsprechend war quasi dieses Altbauviertel, in dem ich aufwuchs, wurde jahrelang vernachlässigt. Und so war das für uns wie so ein Abenteuerspielplatz. Man konnte überall rein, alle Höfe waren offen, alle Häuser waren prinzipiell offen, man konnte überall rumflitzen. Und dieses was man jetzt so kennt, so von so Bildern von Detroit oder so, ne, diese verlassenen Fabriken und so, die hatten für uns, und das zieht sich eigentlich bis heute noch, einen ultimativen Charme. So, das habe ich nicht als dreckig doof empfunden, sondern eher so als morbide und schön.
Mhm. Kiox, Sie sagten das gerade, ist eine besondere Kindheits-, Jugenderinnerung für Sie, ein Ort, an dem Musik stattgefunden hat. Warum haben Sie aber Ihr erstes Soloalbum nach diesem Ort benannt?
Weil eben dieses Soloalbum ein sehr persönliches Album ist. Und ein Album, wo ich viele Sachen verarbeitet habe. Jetzt nicht Sachen meiner Kindheit, wo ich 6 Jahre alt war, aber eben doch Sachen, die ich so mit meiner Hauptband Kraftklub irgendwie mir noch nicht getraut habe zu verarbeiten. Sehr intime Geschichten. Und dann dachte ich, es ist passend, da irgendwie so einen Ort zu wählen, nach einem Ort zu benennen, der für mich auch mit so einem eine intime Verbindung mit Musik herstellt. So.
Auf der anderen Seite, haben Sie Songs, die durchaus eben ja autobiografisch angelehnt sind. Der Song 9010 zum Beispiel, benannt nach der alten Postleitzahl von Chemnitz bzw. von Karl-Marx-Stadt, erzählt wird davon Erfahrungen mit Extremismus und Gewalt in ihrer Jugend. Sie rappen von Neonazis, von früher, von heute, die teilweise heute in der Gesellschaft abgehängt sind. Und sie rappen zum Beispiel von Mund voller Blut im Krankenwagen und ausgeschlagenen Zähnen. Wie prägend sind diese Zusammenstöße in ihrer Jugend gewesen?
Na, weniger prägend, als man jetzt erwarten würde, von dass man jetzt so diesen Song, das ist natürlich in der Retrospektive, ist das natürlich dann so irgendwie, kommt das ein bisschen dramatischer rüber.
Das, ja, es sind krasse Ausdrücke, die sie nutzen.
Tatsächlich war, würde ich nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit oder eine schlechte Jugend hatte, die jetzt total angsterfüllt war. Das war eher so ein, dieses Problem mit Rechtsextremen, das kam dann halt relativ plötzlich auf, als wir anfingen halt nachts rauszugehen, als wir anfingen in Clubs zu gehen, in die Subkultur unserer Stadt so auszuchecken, die eben relativ viel zu bieten hat, glaubt man immer gar nicht so von außen gesehen, aber das ist da wirklich, da kann man viel machen, konnte man viel, viel erleben und auf dem Nachhauseweg konnte es halt passieren, dass man die Beine in die Hand nehmen musste oder es konnte eben auch passieren, dass man vor dem Club abhing, wir hingen viel vor dem Club ab, weil wir halt uns den Eintritt selten leisten konnten und da ist es halt dann vorgekommen, dass einfach Leute angefahren sind mit abgeklebten Nummernschildern, innerhalb von kürzester Zeit dort alles zerlegt haben. Und wer es nicht geschafft hat zu rennen, so der hat halt die Backen voll bekommen. Was mir ganz wichtig ist bei dem Song, gerade so in aktuellen Zeiten, wo man dann irgendwie, wo jetzt ja das immer noch, also jetzt gerade so an Halle und so, dass man, dass ich diese Empathie, die ich da beschreibe, dieses Gefühl von ja, vielleicht ein Stück weit Mitleid auch so, dass es
Mitleid mit Neonazis.
Genau, dass ich das halt nicht verwechselt haben möchte mit Verständnis. Mhm. So, ne?
Also Sie beschreiben Neonazis, die gealtert sind und eigentlich von der Gesellschaft abgehängt sind. Dafür haben Sie ein Bild oder eine Geschichte.
Genau, das geht einem halt so, ne? Wenn man, also das, ich beschreibe da einfach eine Empfindung, die ich nun mal so gehabt habe, die ich so empfunden habe. Aber ich habe natürlich auch selber Leute und Freunde im Freundeskreis, die auch ein beschissenes Leben hatten und die nicht aus diesem beschissenen Leben heraus dann Leute ins Krankenhaus geprügelt haben. Also so weit geht mein Verständnis dann doch nicht so. Also, und auch damals natürlich in der Zeit, wo das passiert ist, da war es natürlich auch nicht weit her mit dem Verständnis. Da hat man auch nicht gesagt, so, ja, na klar, jeder Täter ist ein Opfer und irgendwie, dem geht es bestimmt auch ganz schlecht so. Nee, da hat man einfach gesagt, ey, ihr Wichser, lasst uns in Ruhe. Und dieser Song behandelt dann eher dieses Gefühl, wo ich beschreibe, dass ich wünschte mir halt, dass ich jetzt Jahre später dann wenigstens diese Genugtuung erfahren würde, dass ich sagen würde, guckt ihn euch an, so schlechten Menschen geht's schlecht, hahaha, hier, das hast du jetzt davon, aber nicht einmal das ist einem vergönnt.
Was für ein Gefühl haben Sie heute, ein Jahr nach den Ausschreitungen in Chemnitz? Sie haben gerade Halle schon erwähnt, Wahlen in Sachsen haben ja auch stattgefunden. Mit was für einem Gefühl leben Sie denn heute in Chemnitz?
Na, das ist ein widersprüchliches Gefühl, ein ambivalentes Gefühl. Aber das zieht sich eigentlich schon durch mein ganzes Leben in Ostdeutschland und in Chemnitz. Das ist ja das, was einen manchmal so ein kleines bisschen irritiert bei der Berichterstattung, dass es so rüberkommt, als wäre das so seit einem Jahr, als ob da seit einem Jahr Neonazis wären. Tatsächlich ist das ja, also könnte falscher nicht sein, das ist seit 30 Jahren und vielleicht noch länger haben wir in Sachsen ein großes Problem mit rechtsradikalen Strukturen. Die wurden halt immer ziemlich unter den Teppich gekehrt und man hat einfach so, also gerade auch von politischer Seite aus hat man da halt einfach extrem so die Augen vor verschlossen. Im Gegenteil, man hat immer sich sehr bemüht, quasi den Feind auf der linken Seite zu zeichnen und linke Strukturen irgendwie als diabolisch und kriminell darzustellen, während quasi die rechte Strukturen einfach mehr oder weniger als so ein Imageproblem gesehen worden, was natürlich damit gelöst ist, dass man einfach sagt, es existiert nicht.
Wer Kiox, ihr Soloalbum, nicht digital wollte, sondern als CD oder Schallplatte kaufen wollte, konnte das am vergangenen Wochenende ja tun, im eigens dafür eröffneten Plattenladen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Chemnitz. Ist das Ihr Beitrag zum Stadtmarketing von Chemnitz?
Nee, davon bin ich ganz weit weg sein. Das ist einfach nur ein Laden, der in der Stadt halt existiert, in der ich lebe. Weil das ist ja auch, das kommt vielleicht manchmal so ein bisschen kurz, wenn ich so viel von, jetzt haben wir so 90-10, ich male natürlich dann auch irgendwie das so in düsteren Farben und so, weil das halt eben Sachen sind, ich kann einfach besser schreiben über irgendwie düstere Gefühle, aber ich würde nicht in der Stadt leben, wenn ich mich da nicht wohlfühlen würde. Und diese Stadt ist unglaublich lebens- und liebenswert für mich und ich habe da unglaublich viel Sachen, die ich mag. Unter anderem halt was ich vorhin schon so angedeutet hatte, mit diesen Orten, wo man überall rein kann, das hat sich nicht so grundlegend geändert. Es ist einfach unglaublich viel Platz ist in Chemnitz. Und wir als Band oder auch als Künstler, wir brauchten ja nicht viel von der Stadt, außer vor allen Dingen in allererster Linie bezahlbaren Wohnraum. und Platz, wo man Sachen machen kann, wo man irgendwelchen Unsinn machen kann. Proberäume, Ateliers und eben in dem Fall in Laden, der 30 Jahre oder 20 Jahre lang leer stand, direkt am Bahnhof, so, wo alle Leute quasi von nah und fern ankamen und dann noch 3 Minuten laufen mussten zu meinem Plattenladen. Wo gibt's das sonst? So? Also ich habe das nicht gemacht, um irgendwie einen Beitrag zu leisten zur Image-Rettung der Stadt. Das Image von Chemnitz, das war auch von vor einem Jahr, war das nicht das Beste. So. Das hat mir auch nichts ausgemacht. Sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich das mag da.
Aber Sie setzen natürlich ein Statement damit und nehmen sich Raum.
Ja, natürlich. Ich hätte das natürlich auch in einer anderen Stadt machen können. Also ich habe das schon bewusst da gemacht, weil ich das irgendwie auch spannend finde, dann diese Reaktion zu sehen, wo Leute dann nach Chemnitz kommen. Und natürlich sind alle so, okay, das sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus. Und irgendwie auch ein Stück weit fand ich es auch reizvoll, auf dieser Platte beschreibe ich halt auch viel mein Aufwachsen in Chemnitz und mein Leben in Chemnitz und dann diese Möglichkeit zu haben, dass dann Leute extra wirklich wegen diesem Album dann auch nach Chemnitz kommen und sich anschauen. Das ist quasi wie so eine Art, ja, wie kann man es beschreiben, wie so eine Art Führung durch so eine, also wenn man einen Film mag und dann fährt man da irgendwo hin, wo der gedreht wurde. So ein bisschen vielleicht kann man sich das vorstellen.
Sie haben schon gesagt, es ist ein sehr dystopischer, düsterer Sound auf Ihrem Album und Sie klingen auch relativ hart, würde ich sagen. Sie haben da zusammengearbeitet mit einem jungen Berliner Produzenten namens Blut. Der hat auch selbst einen Band-Hintergrund. In seinen Produktionen klingt aber auch Grunge und Trap an. Hat diese Ausrichtung geholfen, gut zusammenzuarbeiten?
Ich habe relativ lange gesucht nach so einer Möglichkeit, die Texte, die ich für dieses Album verwendet habe, die sind teilweise schon vor 5 Jahren entstanden und ich habe irgendwie nie so eine Art, ich habe nie so einen Weg gefunden, das bei meiner Hauptband Kraftklub reinzubringen, weil wir bei Kraftklub viel ironischer sind und viel mehr so Rollenprosa, so Dinge so aus der Songs aus der Sicht von Figuren schreiben. Da gibt es einen Song über den Arbeitnehmer, dann gibt es einen Song über den Hausbesitzer oder so. Und das war irgendwie anders, wie Sie schon sagen, das war so irgendwie ernster. Und dann suchte ich quasi nach einer Möglichkeit, dafür die passende Musik zu finden. Und ich als totaler Musik, also ich bin gar kein Musiker. So. Mir fällt es super schwer zu erklären, wenn ich beschreiben will, wie etwas klingen soll für mich, was ich in meinem Kopf habe, dann fällt es mir unglaublich schwer. Das heißt, in allererster Linie brauche ich jemanden, der mich versteht, was ich meine. Und das war tatsächlich dann Blut, der das am ehesten verstanden hat und mit dem ich, der genau diesen Sound gefunden hat, den wir dafür irgendwie brauchten.
Ja, es ist interessant, dass Sie sich selbst nicht als Musiker bezeichnen.
Man kommt sich manchmal als so Hochstapler vor, weil ich sitze jetzt hier im Interview und erzähle über meine Musik, aber kann weder ein Instrument spielen, noch Noten lesen, noch sonderlich singen. So, das meine ich einfach. Und mir fehlt halt tatsächlich diese Fähigkeit zu artikulieren, was ich musikalisch darstellen will. Das ist sehr schwer in so einem Produktionsprozess. Ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu nerdy jetzt irgendwie.
Ja, es fällt Ihnen aber nicht schwer, sich zu artikulieren, was Texte angeht. Zum Rap haben Sie einen Bezug, haben damit angefangen in Ihrer Karriere. Sprechgesang hat sich auch bei Kraftklub durchgesetzt und Sie beginnen auch Ihr Album mit einem Song, der einen Bezug hat zu aktuellem Hip-Hop, würde ich sagen. Sie rappen da, echte Männer sind Gewinner, echte Männer weinen nicht und auf jeden Fall machen sie keine verweichlichte Befindlichkeitsscheiße wie ich. Darf man das als Kommentar auf den aktuellen deutschen Rap von Kollega und Co. begreifen?
In allererster Linie darf man das begreifen auf einen Kommentar auf die aktuelle, oder was heißt eine aktuelle, auf eine Gesellschaftsform. Das ist ja nichts, dieses Männlichkeitsbild, dieses Bild von Härte, von Erfolg, von keine Emotionen zeigen. Das sind ja keine Sachen, die sich die Rapper ausgedacht haben. Das sind ja Sachen, die reproduziert werden, und die existieren, die angelegt sind in unserer Gesellschaft. Also der, ich will sagen, die Motivationssongs und Kopf hoch, glaub an dich, Geschichten von einem Kollegen, die sind nicht weit entfernt von irgendwelchen Managerseminaren, wo irgendwelche Vorstandsleute von Unternehmen hingehen. Das unterscheidet sich nicht großartig. Und irgendwie dieses kleine Härte und ein Mann weint nicht und so Geschichten, da muss man nur in den Supermarkt gehen, da gibt es irgendwie das gleiche Shampoo, gibt es halt für Mädchen zum hübsch aussehen und für Jungs für Protection und gegen also so. Dass ich dann trotzdem Rapper als Adressaten sozusagen ein bisschen genommen habe, liegt einfach daran, dass ich eben mit Rap sozialisiert bin und ich denke, dass einfach die müssen das abkönnen. So, die, wenn die teilen ihre ganze Karriere lang aus, so, dann kriegen die es auch mal hin, jetzt ein bisschen einstecken zu müssen.
Mal schauen, ob sie sich in einen Beef verwickeln lassen mit ihm. Im letzten Jahr gab es ja auch die Echo-Verleihung und da gab es den Eklat, eben den Kollega und Farid Bang ausgelöst haben. Stehen ja nach wie vor eben Vorwürfe von Antisemitismus da im Zusammenhang. Haben Künstler, Popkünstler aus Ihrer Sicht eine besondere Verantwortung?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Popkünstler oder überhaupt Künstler, ich werde auch immer wieder gefragt, ob man sich jetzt politisch äußern müsse in seiner Kunst und so. Und ich begreife eigentlich die Kunst, die ich mache, gar nicht unbedingt als sonderlich politisch. Natürlich hat das einen Kontext und natürlich hat das irgendwie einen Bezug, aber die Sachen, die ich beschreibe, sind eigentlich, also das wäre, beziehungsweise dann bewegt man sich wahrscheinlich in einem ganz seltsamen Kreis, wo das dann schon politisch ist. So auch dieses Statement, wir sind mehr oder so, wenn quasi schon politisch ist, zu sagen, ey Leute aufgrund ihrer Hautfarbe zu verfolgen, das sollte nicht großartig politisch sein und auch kein politisches Zeichen. Ob dieses Thema mit der Verantwortung, ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Also weder sollte man als Künstler irgendwie mitdenken müssen für alle möglichen Rezipienten dieser Kunst, noch sollte man sich da irgendwie sonderlich selber auf die Schulter klopfen für seinen wow, da habe ich jetzt mal vor diesem Publikum, was eh sich auf mich einigen kann, meine tolle Rede gehalten. Das ist dann irgendwie, da habe ich mehr Respekt vor jemanden, der in der Betriebskantine den Mut zusammennimmt und seinem Arbeitskollegen sagt, ey, das war vorhin scheiße, was du gesagt hast.
Felix Kummer im Corso-Gespräch. Kiox ist erschienen und damit gehen Sie ab Ende November auf Tour. Danke Ihnen für dieses Corso-Gespräch.
Vielen Dank.